Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Bottorff.
Hallo meine sehr verehrten Zuhörer und hallo Carsten. Und eine ganz wichtige Sache, die ich unbedingt noch machen muss, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Wobei, jetzt muss man dich ehrlich sagen, dein Geburtstag war gestern.
Ja,
wo ich verschlafen habe. Aber gestern ist es nicht mehr zu unserem Podcast gekommen, ansonsten hätte ich dir natürlich gestern gratuliert. Ja,
alles gut, alles gut. Ja, vielen Dank.
Aber deswegen heute nachträglich.
Vielen Dank, ja. Ihr hört die Podcast-Episode jetzt am Mittwoch. Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, aber ja, es ist bei mir einfach ein notorisches Problem, dass ich abends, je nachdem wie gerade mein Schlafrhythmus aussieht, einschlafe. Ist eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit von mir, aber ich würde sagen, sprechen wir gar nicht mal so sehr über unsere Schlafgewohnheiten, denn wir haben endlich mal viele Themen zu besprechen, allen voran natürlich endlich wieder eine Vorschau für ein UFC-Event. Das ist doch schon ziemlich lange her, die letzte Vorschau ist schon 2 Monate her für ein Pay-Per-View. Ja, wir hatten ja Romero vs. Adesanya im März, das war der letzte Pay-Per-View. Alter Schwede, das wow. Ist lange her.
Das ist schon echt lange her und ich muss zugeben, ich bin wirklich auf Entzug. Ich freue mich tierisch darauf, wenn dann am Samstag bzw. Sonntag endlich die Kämpfe stattfinden. Auch so ein klein bisschen mit einem weinenden Auge, weil natürlich die Atmosphäre ohne Zuschauer nicht die gleiche sein wird. Aber wie heißt es so schön, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Deswegen bin ich natürlich der UFC dankbar und ich denke mal die Kämpfer auch, dass es am Samstag wieder losgeht.
Ja, absolut. Ich freue mich auch mega. Es sind auch wirklich geile Kämpfe. Mit welchem wollen wir eigentlich starten? Wollen wir beim Main Event loslegen? Wollen wir ganz unten bei der Main Card loslegen?
Ach, ich denke, wir sollten zumindest auch einen kurzen Blick auf die Prelims legen. Weil da sind ja schon Begegnungen dabei, die es echt in sich haben. Zum Beispiel ein Anthony Pettis gegen einen Donald Cowboy Cerrone. Oh, ja. Oder das Comeback von Fabricio Werdum. Also Knallerkämpfe. Die hätten definitiv auch ein Main-Event bei einer Fightcard sein können.
Genau, und einmal kurz zur Erklärung, weil viele sagen, wie kann es sein, dass Greg Hardy auf der Maincard ist und Donald Cerrone in den Prelims? Und das Witzige ist, ich meine, genau diese Konstellation gab es schon mal. Cerrone Prelims, Greg Hardy Maincard. Das liegt im Endeffekt daran, dass die UFC natürlich weiß, oder auch ESPN, dass Cerrone vs. Pettis ein richtiger Knüller wird. Das wird ein richtig geiler Fight. Nun läuft also Cerrone vs. Pettis in dem Main Event der Prelims, wenn ich das mal so nennen darf. Ja. Die Prelims laufen noch auf dem kostenlosen Teil. Das heißt, die Leute sehen alle gratis Cerrone vs. Pettis. Nach diesem Kampf kommt dann die Ansage, hey, wenn ihr das weitergucken wollt, zahlt doch bitte $65 für den Pay-Per-View. Und dann denken die sich, boah, das war so ein geiler Fight, jetzt machen wir weiter und jetzt gucken wir weiter und kaufen uns diesen Pay-Per-View. Verstehst du?
Vollkommen richtig, du hast es vollkommen richtig wiedergegeben. Man legt also extra so einen Super-Fight, könnte man sagen, in die Prelims, um halt die Zuschauer damit zu locken. Die haben jetzt schon Blut geleckt und sagen sich, oh Mann, boah, da müssen die nächsten Kämpfe noch besser werden, so nach dem Motto. Und ja, mit Speck fängt man Mäuse. Deswegen schon taktisch sehr klug von der UFC, das so zu machen. Und ich glaube, wir sind uns beide einer Meinung, das gibt auf alle Fälle einen Schlagabtausch, einen super Kampf. Die beiden treten nicht zum ersten Mal gegeneinander an. Die haben ja schon mal gegeneinander gekämpft. Da hat wohl Anthony Pettis gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, jetzt halt der zweite Showdown von diesen beiden Superathleten. Beide machen, glaube ich, richtig Spaß zum Zuschauen. Also ein gut ausgewählter Prelims Main Event von der UFC.
Ja, ich freue mich da auch total drauf. Ich meine, wir haben uns beim letzten Fight von Pettis gedacht, wo führt die Reise hin? Und jetzt auch beim letzten Fight von Cerrone, wo führt denn die Reise hin? Und nun kämpfen die beiden gegeneinander. Es wird einfach ein geiler Fight. Das sind jetzt nicht die Top-Superstars, aber es sind bekannte Namen. Und es sind auch wirklich geile Fighter. Ich freue mich drauf. Wird ein super Fight, wo ich einfach will, dass es... Es ist halt so. Manchmal habe ich die Fights, wo ich möchte, dass ein bestimmter Kämpfer gewinnt. Mhm. das hier ist jetzt ein Kampf, wo ich beide einfach mag und ich einfach hoffe, ja, dass es einen geilen Fight gibt, mir egal, wer gewinnt. Ne?
Hauptsache, bin ich voll bei dir. Ich glaube, die sind auch vom Kampfstil gar nicht so weit voneinander entfernt. Die können beide eigentlich alles. Deswegen, ja, offener Kampf mit super Schlagabtausch. Ich denke schon, dass es drei Runden werden, die sehr unterhaltsam sind.
Genau. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, wo könnt ihr die Prelims eigentlich gucken, geht dafür einfach auf ufc.tv oder anders auch ufcfightpass.com. Aber ufc.tv führt euch dann auf die Seite vom Fight Pass weiter. Einfach, damit ihr Bescheid wisst. Stand aktuell läuft auf der Zone nur die Maincard, nicht die Prelims. Dementsprechend ufc.tv. Falls ihr dann auch Cerrone gucken wollt, falls ihr Werdum vs. Oleini gucken wollt und so weiter, da seid ihr dann an der richtigen Adresse.
Vollkommen richtig und ich bin froh darüber, dass ich den Fight Pass habe, auch wenn er natürlich ein paar Euro kostet.
Ja, eben. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, springen wir mal rüber zu der Main Card.
Och nee. Was mit Fabrizio Werdum?
Ja.
Lange nicht mehr gesehen.
Ja.
War der gesperrt wegen Doping, oder?
Ja, so ein Mix. Dann wollte er auch gar nicht mehr in der UFC kämpfen, wollte entlassen werden. Ich weiß nicht. Also ich denke, dass sowohl Fabrizio Werdum als auch Alexei Oleinik, dass die jetzt nur noch nach unten gehen und nicht mehr wirklich viel zeigen können. Auf jeden Fall nicht mehr Richtung Championship.
Ja, gehen. Sind halt beide auch schon sehr alt. Ne? Über 42. Eben. Da kommt nicht mehr die große Karriere. Oleinik hat, glaube ich, auch schon extrem viele Kämpfe auf dem Kessel. Über 60 Profikämpfe und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Aber trotzdem, denke ich mal, wird es ein interessanter Kampf, wobei beide ja Bodenspezialisten sind. Werdum vielleicht ein bisschen besser im Stand austeilen kann. Also auf alle Fälle nicht ganz uninteressant. Und genauso interessant finde ich auch Uriah Hall gegen Ronaldo Sosa, gegen Jacare. Das ist auf jeden Fall auch ein super Fight. Da freue ich mich auch drauf.
Man muss wirklich sagen, die Prelims sind diesmal wirklich gut besetzt.
Ja,
das hat man nicht oft, auch nicht in Pay-Per-Views. Es gibt ja teilweise Pay-Per-Views, da verlässt man sich nur drauf, dass ein großer Name wie Jones oder McGregor und Co. im Main-Event sind.
Ja.
Und da braucht man sich für den Rest der Karte gar nicht Mühe geben. Aber hier hat man sich sogar für die Prelims Mühe gegeben.
Finde ich gut. Auf jeden Fall. Und die beiden lohnen sich auch definitiv anzuschauen. Jacare Sosa, ein absoluter Bodenspezialist, und Uriah Hall, man erinnert sich, der hat ja sogar mal, wenn ich mich richtig entsinne, Thiago Santos geschlagen.
Ja, Uriah Hall sollte auch so der nächste große Star werden. Also, ja, er war eine Zeit lang sehr, sehr beliebt. Hat hier, sehe ich, auch bei der UFC Fight Night gegen Musashi zum Beispiel gewonnen. Hat wow. Dann aber gegen Whittaker verloren, Derek Brunson verloren, wieder gegen Musashi verloren, hat gegen Paulo Costa verloren.
Ja, hat viele Höhen und Tiefen gehabt und das, ja, sieht man halt in seinem Kampfrekord. Ich meine, der hat so 15-9 oder was? Ja. Also 9 Niederlagen. Ja, bist halt gespannt, wo die Reise hingeht. Er macht anscheinend doch immer wieder Fehler, die dann zu Niederlagen führen. Aber auf alle Fälle ein interessanter Fighter.
Genau, ich denke, die Kämpfer werden alle auch abliefern.
Ja.
Ja. Sollen wir jetzt zum Maincard kommen?
Jetzt
oder
kommen
ich
wir gerne zum Maincard. Jetzt kommen wir gerne zum Maincard.
Ja, wir haben einmal der Kampf, da habe ich ehrlich gesagt sogar am wenigsten drüber zu sagen, das ist Greg Hardy versus De Castro. Das ist in meinen Augen ein Kampf für die Prelims.
Ja, normal schon. Ich weiß nicht, warum man den jetzt in die Maincard mit reingenommen hat. Man hätte ja auch Uriah Hall und Jacare Sosa, die hätten es meiner Meinung nach mehr verdient, auf der Maincard zu sein. Aber keine Ahnung. Ich denke mal, dass Greg Hardy einfach für Einschaltquoten sorgt, oder?
Ja, er ist ein umstrittener Charakter. Auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, dass er in seinem letzten Kampf gegen Alexander Volkov bewiesen hat, dass er schon seine Daseinsberechtigung hat. Viele werfen ihm natürlich vor, dass er aufgrund seines großen Namens, den er hat in der UFC ist, weil er Karriere in der NFL gemacht hat, Und die anderen werfen ihm vor, hey, der sollte gar nicht in der UFC sein nach seinen Skandalen. Da gab es ja einen Vorwurf der häuslichen Gewalt, meine ich, war das bei Greg Hardy. Aber er hat mit seinem letzten Kampf gegen Alexander Volkov zwar bewiesen, okay, er ist noch nicht gut genug für die Top 5, aber er ist auf dem Weg dahin und er ist ein legitimer Kämpfer. Dementsprechend, ja, in meinen Augen gehört aber der Kampf nicht in die Main Card. Man hätte doch, Greg Hardy liefert ja genauso ab und schickt seine Gegner auch schlafen. Entschuldigung. Das heißt, man hätte genauso gut Cerrone und Pettis in die Main Card packen können und Greg Hardy in das Main Event der Prelims. Mhm. Ne? Ich habe aber
über diesen Kampf, Fall, aber ich vermute halt, dass man ihn in die Main Card gesetzt hat, weil man versucht, da einen neuen Star aufzubauen. Man will ihn pushen, aus welchen Gründen auch immer.
Weiß nicht. Ich habe das Gefühl. Ja, aber nee, nach den Skandalen, die er hatte, da pushen sie gar nichts. Also ich glaube, es gibt zu viele Greg Hardy-Kritiker, als dass die UFC sagt, das wird unser nächster großer Superstar.
Ja, aber auch die Bad Boys ziehen natürlich die Leute an.
Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man dran denkt, was Mike Tyson alles verbrochen hat und für was er denn auch so verhaftet worden ist, und trotzdem ist er einer der beliebtesten Boxer aller Zeiten, dann stimmt das schon. Auch wenn ich denke, dass die MMA-Community da doch etwas schärfer mit den Fightern ins Gericht geht. Ne, ich meine, McGregor hat jetzt vor einem Jahr diesen Vorfall in diesem Pub und immer noch hat McGregor dafür sehr, sehr viele Kritiker. Ne, ich denke aber auch, dass ein Greg Hardy, ja, ich glaube, nee, die UFC kann keinen Star erzwingen. Weißt du, die UFC wollte ja auch nicht McGregor erzwingen. Das hat sich einfach so ergeben. Das hat sich so entwickelt. Und dafür hat auch Conor McGregor selber gesorgt. Greg Hardy will einfach zeigen, dass er kämpfen will. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Er hat mit diesem Short-Notice-Fight gegen Alexander Volkov gezeigt, Leute, ich bin ein Kämpfer und ich nehme die Kämpfe an.
Ja.
Das hat mir und gut gefallen.
Ja. Und halt, er ist vielleicht technisch noch nicht so auf dem Level, wie man das eigentlich erwarten müsste, aber er ist halt unheimlich sportlich. Also er hat super Kraftwerte, er ist explosiv, er ist schnell. Da merkt man halt die Vergangenheit als Footballspieler. Also das ist schon ein richtiges Energiepaket. Das ist so einer, mit dem willst du auf der Straße nicht zusammentreffen, weil der halt einfach diese Dynamik hat, diese Sportlichkeit, diese Körperlichkeit. Und ja, schauen wir mal, wie er sich entwickelt.
Genau, so sieht's aus. Dann haben wir noch einen nächsten Fight und ab jetzt wird's geil. Wir haben dann einmal Jeremy Stephens versus Calvin Kattar. Das ist der Fight, ich sag das immer so schön, zwischen den beiden, die gegen Zabit verloren haben. Aber das ist auch viel, viel mehr. Jeremy Stephens hat nun mittlerweile 3 Niederlagen in Folge. Und Calvin Kattar hatte zuletzt auch eine Niederlage einstecken müssen, wie gesagt, gegen Zabit. Hat davor aber gut gewonnen. Und Calvin Kattar ist auch einer der wirklich sehr, sehr starken Kämpfer. Genauso wie Jeremy Stephens. Und das finde ich halt schade. Jeremy Stephens hat jetzt 3 Fights in Folge verloren. Obwohl er ein wirklich guter Fighter ist. Ich meine, gegen wen hat er verloren? Einmal gegen Jose Aldo. Das war ganz klar. Das war ein TKO. Dann einmal gegen Zabit. Aber in dem Kampf gegen Zabit, den hätte man ihm geben können.
Ja, gerade zum Ende hin ist er da sehr stark geworden.
Genau. Und dann einmal gegen Yair Rodriguez hat er verloren. Das war auch eine sehr eindeutige Sache, wenn ich mich richtig entsinne. Das war der Fight, wo es diesen Beef zwischen den beiden gab. Erinnerst du dich? Ja. Da in Mexiko.
Ja, der Kampf ist ja auch 2-mal gemacht worden.
Genau.
Beim ersten Mal war es ja No Contest.
Genau. Genau. Deshalb, ja, schade für einen Jeremy Stephens und Calvin Kattar, wie gesagt, zuletzt gegen Zabit verloren, hat davor einige Kämpfe gewonnen, einen zwischendrin verloren. Ja, sind 2 super Fighter, wird ein geiler Fight, wird, denke ich, schön im Stand ablaufen. Ich freue mich.
Ja, auf jeden Fall. Bei Jeremy Stephens ist halt die Karriere unheimlich durchwachsen, das hast du schon richtig gesagt. Er hat halt schon viele Niederlagen auf dem Buckel. Ich glaube, der Kampfrekord 28-17 sagt uns ja schon, dass er halt schlagbar ist. Und die großen Kämpfe, ja, die hat er leider meistens verloren. Das hat ihm ja es schwierig gemacht, so ganz nach vorne zu kommen, wobei er halt auch einer ist, ja, entweder alles oder gar nichts, der marschiert, der geht nach vorne. Die Kämpfe von Jeremy Stephens sind immer spektakulär, immer spannend und ich bin mir auch sicher, hier wird es auch eine richtige Schlacht. Das wird ein super Fight.
Jawohl. Dann würde ich...
Wobei dieser Kelvin Kattar, ich glaube, der ist noch nie K.O. gegangen. Also der kann auch einiges einstecken. Deswegen, das muss brutal werden bei denen. Bin mir ganz sicher.
Bin ich auch sehr zuversichtlich. Apropos Knockouts, ich würde zum nächsten Fight auf der Maincard kommen.
Ja, ein super Übergang.
Ja. Ja, ein Duell im Schwergewicht. Francis Ngannou versus Yacinzio Rozenstruik. Boah, das wird ein... Also ich persönlich glaube, dass es natürlich wirklich krass wird. Ich denke aber auch, dass es in der ersten Runde vorbei sein wird. Was denkst du?
Also wenn Ngannou nicht wieder so ein Blackout hat, wie gegen Derek Lewis, wir haben schon oft darüber gesprochen, dann wird das eine Schlacht. Und dann werden die auch gleich von Anfang an Gas geben. Und gerade Ngannou hat natürlich in den ersten Minuten des Kampfes so viel Dampf in den Fäusten. Wenn das einschlägt, dann sollte dann früher Knockout durchaus möglich sein. Das Einzige, was mich halt immer so ein bisschen ins Grübeln bringt, ist halt, dass Rozenstruik eine Kickbox-Vergangenheit hat. Das heißt, er hat schon einiges durchgemacht, kennt sich mit Schlägen aus, kann womöglich auch was einstecken. Aber hier haben wir halt auch nochmal andere Handschuhe, also wesentlich schwächer abgepolstert. Und mit Ngannou natürlich auch jemanden, der unheimlich brutal zuschlagen kann. Ich bin da, glaube ich, deiner Meinung und denke, dass Ngannou das normalerweise gewinnen sollte. Schaut man sich auch in der Vergangenheit an, hat Ngannou natürlich auch die wesentlich stärkeren Gegner gekämpft. Der hat eigentlich schon die ganzen Top-Leute durch. Und das fehlt halt noch so ein bisschen bei Rozenstruik. Ich meine, so Quervergleiche sind immer blöd, aber schaut man sich den Kampf gegen Overeem an, so war das für Ngannou eine relativ entspannte Geschichte, hat Overeem brutalst K.O. geschlagen. Also diese Aufwärtshaken haben, glaube ich, noch viele von euch im Kopf. Und Rozenstruik hätte eigentlich gegen Overeem verloren. Hört sich jetzt blöd an, aber den Runden nach lag er halt hinten. Und ich glaube, in den letzten 4-5 Sekunden hat er dann diesen Knockout geschafft. Auch daran erinnert man sich gerne, außer halt Overeem, der wird sich nicht gerne daran erinnern. Bei dem ist da die Lippe aufgeplatzt. Der hat da diesen ganz tiefen Riss drin gehabt, was richtig eklig aussah. Deswegen schaut man sich die Kämpfe im Vorfeld an. Denke ich auch, dass Ngannou das Ganze gewinnen sollte. Und ich vermute auch durch K.O.
Eben. Du hast eigentlich alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und klar, diese MMA-Mathematik, wie man sie so schön nennt, kann man nicht immer anwenden. Ne?
Nein.
Ich meine, da kommen wir später auch im Main Event mal dazu. Aber ja. Prinzipiell kann ich schon sagen, naja, wenn jetzt Rozenstruik eigentlich nach Punkten verloren hätte gegen Overeem und auf der anderen Seite hat Ngannou einen Overeem brutal ausgenockt. Mhm. Und das ohne hinten zu liegen, so eindeutig, kann man doch ungefähr schon absehen, wie das aussehen wird. Ich persönlich glaube halt nicht, dass Rozenstruik gewinnt, einfach weil Ngannou der athletischere Kämpfer ist und sich immer weiter verbessert hat. Wir sehen nicht mehr den Ngannou, den wir gegen einen Stipe gesehen haben, sondern wir sehen einen wirklich weiterentwickelten Ngannou. Und ich denke, dass Ngannou im Komplettpaket viel, viel besser ist als Rozenstruik.
Definitiv. Das Einzige, wo Rozenstruik besser sein könnte, ist vielleicht vom Kopf her. Der ist halt noch frisch, hat bei der UFC noch nie verloren. Und Ngannou hat ja einmal diesen Blackout gehabt gegen Derek Lewis. Aber solange bei dem im Kopf alles stimmt, das ist ein Modellathlet, der so viel Power hat, das ist unglaublich. Und deswegen hat er natürlich auch die besten Karten hier, den Kampf zu gewinnen, ganz klar.
Exakt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Co-Main-Event. Dominic Cruz versus Henry Cejudo um den Gürtel im Bantamgewicht.
Wow. Absolut wow.
Ja, Matthias, erzähl doch ein bisschen was über den Fight. Was denkst du darüber? Erzähl mal.
Ja, also erstmal haben wir hier mit Henry natürlich einen absoluten Super-Champion. Im Social-Media-Bereich gefällt er mir überhaupt nicht. Da hat er immer so eine komische Art mit seinem Triple C und so. Das mag ich nicht. Aber schaut man so ein bisschen hinter die Kulissen, scheint er wirklich ein sehr bodenständiger, vernünftiger, freundlicher Typ zu sein, der eine sportliche Karriere hinter sich hat, die seinesgleichen sucht, Olympiasieger. Und der Mann ist von Kind auf darauf gedrillt, Leistung zu bringen. Der ist mental unheimlich stark. Der ist körperlich eine absolute Maschine. Der hat sich extremst weiterentwickelt. Mittlerweile kann man nicht mehr sagen, er ist einfach nur ein Ringer, sondern er hat auch seine Fähigkeiten im Stand. Er kann boxen, er kann kicken. Er hat ein super Team hinter sich, mit dem er schon seit Ewigkeiten zusammenarbeitet. Also der Mann ist wirklich eine Maschine. Absolut motiviert, hochmotiviert und deswegen hat er normalerweise hier alle Chancen, das Ding zu gewinnen. Denn schauen wir auf die andere Seite mit Dominic Cruz, haben wir zwar einen Kämpfer, den ich wirklich mag. Also ich mag den von der Art her. Ich habe auch früher seinen Stil gut gefunden, weil ich ja selber auch aus dem Kickboxen komme. Aber Dominic Cruz ist halt körperlich schon ziemlich zerfetzt. Damit würde ich sagen, er hat zahlreiche Verletzungen gehabt. Und zum anderen, sein letzter Fight war im Dezember 2016. Also schon eine ganze Zeit lang her. Und ich bin ja der Meinung, es gibt sowas wie Ringrost. Dominic Cruz sagt, es gibt keinen Ringrost. Er glaubt nicht daran, dass es ein Problem für ihn wäre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil der Sport hat sich auch noch mal etwas weiterentwickelt. Und Dominic Cruz hat, glaube ich, seine Prime schon hinter sich, während Henry Cejudo, der ist halt mittendrin.
Ja, exakt. Genauso sehe ich das auch. Vor allem dieser kaputte Körper spielt eine wichtige Rolle. Das haben wir auch bei einem Cain Velasquez gesehen. Gegen Francis Ngannou. Cain ging nicht K.O. gegen Ngannou, sondern sein Knie ging K.O.
Ja.
Also es war quasi ein TKO, weil er einfach falsch aufgetreten ist und dann hat sein Knie gemacht und ja, er konnte nicht mehr aufstehen. Zumindest für den ersten Augenblick. Und es kann durchaus sein, dass, wir hatten das ja auch 2016, dass Dominic Cruz im Nachhinein gesagt hat, nach dem Fight gegen Cody Garbrandt, hey, so sieht's aus, ich habe eine Verletzung, ich hatte im Trainingscamp starke Probleme mit meiner Ferse, ich konnte kaum noch laufen und habe deshalb den Kampf verloren. Es kann sein, dass Dominic Cruz jetzt wieder irgendwelche Wehwehchen hat, von denen wir nichts wissen. Das heißt, vielleicht schleppt er wieder eine Verletzung mit sich, denkt sich aber, hey, das ist jetzt die Chance meines Lebens. Ich bekomme 4 Jahre nach meinem Titelverlust, meinen nächsten Titelfight. Ich kann diesen Fight jetzt nicht absagen, zumal er ja weiß, dass er nur die zweite Wahl ist. Die erste Wahl war ja eigentlich Jose Aldo.
Ja.
Und dementsprechend weiß Dominic Cruz, hey, das ist die Chance meines Lebens. Ich bekomme 4 Jahre danach wieder einen Titelfight. Ich bekomme die Chance auf Short Notice, meinen Titel zurückzuerobern. Ich kann diesen Kampf nicht absagen. Und wir wissen nicht, vielleicht hat Dominic Cruz irgendein Problem in der Vorbereitung gehabt und wird es erst danach bekannt geben.
Der hat mit Sicherheit Probleme gehabt, weil die ganzen Verletzungen, die er hatte, die gehen nicht spurlos an einem vorbei. Das weiß ich selber als Sportler, sowas hängt dir immer nach und das behindert dich natürlich in deiner Vorbereitung. Da musst du unheimlich aufpassen. Ich bin mir sicher, er wird seine Probleme haben. Er wird natürlich nicht darüber sprechen, er wird das für sich behalten. Aber die ganzen Verletzungen, die er hatte, wie gesagt, das hinterlässt seine Spuren. Es ist, wie du sagst, für ihn nochmal eine einmalige Chance, im absoluten Fokus zu stehen, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich denke mal, diese Chance konnte er einfach nicht ablehnen. Ich weiß halt nicht, also für mich gehen die Chancen, die er hat, fast Richtung Null. Wenn er das Ding gewinnen würde, das wäre für mich eine absolute Rocky-Story. Ja, aber ich halte es fast für unmöglich, weil der Henry ist halt in allen Bereichen einfach gut. Der ist in allen Bereichen gut, der hat einen hohen Fight-IQ. Das heißt, selbst wenn der mal eine Runde verliert, der kann seinen Kampfstil komplett umstellen. Und wenn er erstmal anfängt zu ringen, dann ist er so extrem körperlich überlegen, auch einem Dominic Cruz, der natürlich auch in allen Bereichen ein guter Fighter ist, aber natürlich kein Olympia-Ringer. Und deswegen, ich sehe da keine Chance. Dass...
Siehst du das echt so eindeutig?
Ja, leider. Leider. Ich, wie gesagt, ich bin Dominic Cruz Fan, ich finde den super. Ich habe früher seine Kämpfe genossen. Ich finde, er ist auch ein super Reporter, er macht das echt stark. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er kommt mega intelligent und kompetent rüber. Ich mag den echt, aber ich sehe hier einfach keine Chance, weil Cerrudo ist für mich im Moment der Überkämpfer. Zumindest im Vergleich zu Dominic Cruz. Ich wüsste nicht, in welchem Bereich Dominic Cruz ihn schlagen sollte. Und dann der Kampfstil von Dominic Cruz, dieses viele Bewegen, die ganzen Steps, diese Moves, die er macht, das kostet dann auch unheimlich viel Energie, das kostet Kondition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das über 5 Runden durchhält. 3-Runden-Kampf wäre ich wieder etwas optimistischer, aber bei 5 Runden und du weißt, wie Cerrudo seinen Kampfstil umgestellt hat gegen zum Beispiel einen Marlon Morales.
Ja.
Die erste Runde hat er komplett verloren, wo du gedacht hast, boah, jetzt kriegt er die Haue.
Ja.
Und dann hat er das Ding so gewendet und hat den in den nächsten 2-3 Runden aufgefressen. Also, wie gesagt, das hat mich schon extremst beeindruckt. Das ist schon eine Maschine. Und wie gesagt, der ist verletzungsfrei, der ist in seiner absoluten Prime, der ist richtig heiß drauf, der will der Welt zeigen, dass er der beste Pound-for-Pound-Fighter ist. Und wie gesagt, 4 Jahre keinen Kampf. Ich weiß noch nicht, wie der in der Vergangenheit trainiert hat, ein Dominic Cruz. Also ich sehe da, wie gesagt, ich halte ihn für den krassen Außenseiter.
Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich persönlich sehe den Kampf ich sehe ihn enger. Ich denke, also ich rechne damit, dass Henry Cejudo das gewinnt. Ich rechne damit, dass Henry Cejudo durch Decision gewinnt. Aber ich denke nicht, dass es so eindeutig ist. Ich habe 2 Theorien. Entweder Henry Cejudo wird komplett von Anfang bis Ende von Dominic Cruz überrollt und dominiert und he gets schooled, sagt man so schön. Das heißt, er wird nochmal zum Unterricht geschickt und so weiter, ne? Oder, wow,
das wäre spektakulär.
Oder umgekehrt. Oder Henry Cejudo dominiert Dominic Cruz. Ich denke nicht, dass es etwas Knappes wird. Ich denke, entweder oder erwartet uns.
Spannend, interessant.
Ja, ich denke, wir sehen entweder von einem der beiden Kämpfer, denke ich, sehen wir totale Dominanz. Und wenn ich sage Decision, rechne ich zum Beispiel auch mit einer Unanimous Decision. Keine Split Decision, keine Decision, wo man am Ende sagt, hey, der andere hätte gewinnen müssen, sondern ich denke, ganz klar, einer der beiden Kämpfer, bei dem sagt man, ja, der hat die und die Runde eindeutig gewonnen und er ist der Sieger. Einer von beiden wird sein.
Ja, auf jeden Fall. Einer von beiden würde Sieger sein. Davon ausgehen.
Ja, das stimmt. Ne? Es kommt
auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das ist ein super Fight. Ich freue mich auch drauf, dass Dominic Cruz nochmal ein Comeback hat. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Aber die Info hast du wahrscheinlich auch gerade nicht parat.
Ich meine 36 oder ich verwechsel ihn gerade mit Tony Ferguson. Oder es war 33. Lass mich einen ganz kleinen Augenblick schauen. Dominic Cruz ist, okay, 35.
Ja, geht noch. Geht noch. Also, kann man eigentlich noch 2-3 Jahre machen. Wie gesagt, die vielen Verletzungen machen mir halt Angst. Das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, es ist Kampfsport, es ist MMA, alles ist möglich. Und ein Andy Ruiz hat auch einen Joshua geschlagen. Ein Rocky Balboa hat Ivan Drago geschlagen. Also warum auch nicht hier so eine mega Überraschung? Aber mein Gefühl sagt mir, wie gesagt, ich tippe auf Henry Cejudo und der wird das ziemlich dominant gewinnen.
Jawohl. Da bin ich mal gespannt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Main Event. Tony Ferguson versus Justin Gaethje. Auf diesen Kampf freue ich mich tatsächlich. Ich denke, wir brauchen es nicht unbedingt wiederholen, dass Tony Ferguson in diesem Fight nicht zu gewinnen hat. Das haben wir oft und sehr ausführlich erzählt. Sondern jetzt können wir endlich mal zu unserer Prognose kommen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, bei der MMA-Mathematik, da dass man das nicht anwenden kann. Und da gibt es im Main Event ein Beispiel, kann ich ja das Beispiel ja gleich bringen. Tony Ferguson, seine letzte Niederlage war gegen Michael Johnson. Justin Gaethje hat gegen Michael Johnson gewonnen. Dementsprechend muss jetzt Justin Gaethje definitiv gegen Tony Ferguson gewinnen. Was natürlich Quatsch ist. Dementsprechend, ja, bin ich auch hier zwiegespalten. Wir haben einmal einen Tony Ferguson, der unfassbar unorthodox kämpft und einfach anders ist. Auf der anderen Seite haben wir einen Justin Gaethje, der seine Gegner entweder überrollt oder in seinem letzten Fight auch viel überlegter war. Ich denke aber, dass Tony Ferguson der insgesamt bessere Kämpfer ist. Sei es nun von der Intelligenz, von der Athletik, von dem Fight-IQ, was Intelligenz eigentlich ist, sehe ich Tony Ferguson in allen Punkten vorne. Was denkst du?
Puh, also erstmal, ich werde definitiv nach dem Kampf traurig sein, weil einer von beiden verlieren wird. Und ich bin Fan von beiden Kämpfern. Ich finde beide super und tendiere auch wie du zum Sieg für Tony Ferguson, weil er meiner Meinung nach insgesamt doch mehr Waffen hat. Vom Stil her ist er natürlich absolut besonders. Ich glaube, wir finden keinen Kämpfer, der vergleichbar ist. Er hat Techniken im Repertoire, die auch nur er in einem Kampf bringt, aus einem Clinch sich befreien mit einer Vorwärtsrolle, diverse Ellenbogenschläge, eine sehr offene Deckung, teilweise tanzende, taumelnde Maidbewegungen im Oberkörper. Also Tony Ferguson fällt von seinem Kampfstil her auf jeden Fall auf. Bei Justin Gaethje haben wir eher jemanden, der sehr geradlinig arbeitet, überwiegend mit Boxtechniken und gezielten Lowkicks, auch mal gerne einen Kniestoß macht, der aber eigentlich ein extrem starker Ringer ist, aber seine Ringerfähigkeiten eigentlich nie so richtig einsetzt. Also man sieht bei ihm eigentlich keine Takedowns oder so, obwohl er es mit Sicherheit gut könnte als Ringer, sondern er sucht halt den Kampf im Stand. Das liegt ihm. Er hat einige K.O.s geschafft, aber schaut man sich die Kämpfe an, dann sieht man, dass er meistens doch relativ viele Schläge braucht. Also er scheint auch nicht der Typ zu sein, der so wie Ngannou alles mit einem Schlag beenden kann, sondern er braucht meistens auch Schlagserien. Das heißt, er geht auch immer das Risiko ein, dass wenn er dann in diesen Schlagserien arbeitet, dass dann auch wieder viel einsteckt. Und ein Tony Ferguson kann auch einstecken, kann dementsprechend austeilen. Das heißt, hier wird am Ende dann vielleicht auch der vorne liegen, der den härteren Schädel hat. Und Tony Ferguson ist, glaube ich, noch nie K.O. gegangen. Er hat extreme Nehmerqualitäten, während Gaethje schon öfter hart angeschlagen war, oder?
Also, war aber ein Tony Ferguson auch.
Das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Er war schon öfter angeklingelt. Ja. Aber er hat sich immer wieder irgendwie rausbaldovern können.
Sei es mal ein Purzelbaum nach vorne gegen Anthony Pettis. Ja. Das stimmt. Tony Ferguson kann schon was einstecken, aber er ist auch schnell auf wackeligen Beinen. Und dasselbe aber auch bei Justin Gaethje.
Ja.
Justin Gaethje hat sehr eindeutig gegen einen Poirier verloren, hat sehr eindeutig gegen Eddie Alvarez verloren. Das heißt, die wichtigsten Kämpfe hat Gaethje immer verloren. Tony Ferguson auf der anderen Seite ist bei jedem Kampf cool geblieben, egal bei welchem. Und das kann schon auch ein mentaler Faktor sein. Tony Ferguson war Interims-Champion, hat dann beim größten UFC-Pay-Per-View aller Zeiten im Co-Main-Event gekämpft und war eigentlich das People's Main-Event. Zumindest im Nachhinein, wenn man dran denkt, war jetzt Ferguson Pettis oder Khabib McGregor spannender. Und Ferguson war immer mental sehr, sehr stark, jetzt mal abgesehen von den anderen Problemen, die er hat. Aber im Cage hat Ferguson abgeliefert. Und auch wenn Ferguson manchmal nicht gut aussah in Kämpfen, vielleicht gehen wir jetzt mal von der ersten Runde gegen Kevin Lee aus, hat seine Zähigkeit, die er besitzt, dafür gesorgt, dass er die Kämpfe dennoch gewonnen hat. Tony Ferguson ist unfassbar zäh, was, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und Justin Gaethje ist einfach ein Fighter. Ja, es ist immer schwer, es zu formulieren, aber wenn ich Justin Gaethje einlaufen sehe, habe ich einfach ein mulmiges Gefühl, weil ich das Gefühl habe, er schielt und ist so ein bisschen abwesend und so weiter. Er hat halt auch schon unfassbar viel einstecken müssen. ne, Justin Gaethje hat schon viele Schläge an den Kopf bekommen und wir werden ja, Samstagnacht sehen, wenn Justin Gaethje einläuft, vielleicht wird dann der ein oder andere Zuhörer verstehen, was ich damit gemeint habe. Ne? Justin Gaethje macht, ja?
Ja, mach ich zu Ende, Entschuldigung.
Justin Gaethje hat einfach einen, ja, ich weiß nicht, aber Justin Gaethje macht für mich einfach einen skurrilen Eindruck und ich weiß nicht, ob er da nicht vielleicht schon zu viel auf den Kopf bekommen hat.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, der schaltet den Kopf aus und er kämpft irgendwie kopflos. So, ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Ohne Taktik, ohne Sinn und Verstand, einfach so nehmen und geben. Manchmal hat man das Gefühl, er ist angeschlagen, der ist dann in so einer Trance und kämpft sich wieder zurück. Wie gesagt, einer der Kämpfe, die mir halt da immer wieder im Kopf bleiben, ist der Kampf gegen Michael Johnson. Da war er fast schon K.O. und dann hat er sich wieder zurückgekämpft. Und das sind immer Schlachten, die er durchführt, wo er halt auch extrem viel einsteckt. Wobei Ferguson auch immer wieder einsteckt. Aber er findet dann immer wieder, also bei Ferguson hat man einfach das Gefühl, er ist vom Kampfstil her intelligenter. Er arbeitet da mehr mit Kopf, während Justin Gaethje sich einfach auf seine Fäuste und auf seine Brechstange verlässt. Und die Cleverness macht halt Tony Ferguson so gefährlich, wenn man dann die Optionen noch mit einbezieht. Ich habe Gaethje selten am Boden gesehen, aber bei Tony Ferguson wissen wir halt, auch durch die Schule, durch Eddie Bravo, also ein speziell gut trainierter BJJ-Kämpfer, der sein Wissen weitergegeben hat an Tony Ferguson. Tony Ferguson ist halt auch am Boden unheimlich gefährlich. Das heißt, wenn die beiden auf den Boden kommen, dann könnte ich es mir auch gut schnell vorstellen, dass Tony Ferguson auch am Boden gegen einen Justin Gaethje gewinnen könnte mit einer Submission. Auch wenn Gaethje als Ringer natürlich Fähigkeiten hat, sich da auch gut zu verteidigen. Also er ist jetzt nie lange am Boden geblieben. Er konnte sich immer schnell hocharbeiten.
Ich glaube schon, dass Justin Gaethje von der Physis her stärker bzw. kräftiger ist als Ferguson. Ich glaube, am Boden könnte Gaethje Ferguson schon, was heißt Probleme bereiten? Ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass Gaethje Ferguson am Boden dominieren wird, wenn man vor einem Monat gesagt hat, Ferguson kommt gegen Khabib gut auf den Boden klar, weißt du?
Ja.
Deshalb denke ich auch, dass Tony wird sich auf Khabib vorbereitet haben. Tony wird wissen, wie er auf dem Boden zu kämpfen hat. Weißt du?
Ja, ich meine halt auch, er wäre ein guter Bodenkämpfer, Tony Ferguson. Ich kann mich an den ein oder anderen Submission-Sieg von ihm erinnern. Er hat dann einfach skurrile, spektakuläre Moves drauf, die er teilweise auch am Boden umsetzen kann. Er ist ein Kämpfer, der schwierig auszurechnen ist. Während bei Justin Gaethje ich immer das Gefühl habe, der ist einfach auszurechnen. Wenn ich Justin Gaethje gegenüberstehen würde als Kämpfer, ich wüsste genau, was der macht. Der kommt mit seinen rechts-linken Schlägen, mit seinen Haken, die er beidhändig schlagen kann. Er kommt mit seinem Low-Kick. Das sind so die Waffen, mit denen er kämpft. Bei Tony Ferguson, wenn der mir gegenüberstehen würde, da wäre ich mir immer ein bisschen unsicher, mit welchen Techniken greift er jetzt an. Der verkürzt manchmal schnell die Distanz, dann ist auf einmal nah an dir dran, wo du eben noch in der Box-Entfernung warst und dann kommt er mit Ellenbogenstößen, wo du gar nicht vorher mit gerechnet hast. Also der ist irgendwie unberechenbarer, oder?
Genau das ist es. Er ist unorthodox und sein Fight-IQ ist einfach unfassbar hoch.
Ja.
Ja.
Aber spannendes Ding. Spannendes Ding. Alles ist möglich, weil, wie gesagt, auch ein angeschlagener Justin Gaethje kann zurückkommen und kann den Kampf nochmal drehen. Da darf man sich halt auch nicht sicher fühlen. Wenn du denkst, jetzt habe ich ihn am Rande vom Knockout, Gaethje schüttelt sich einmal und dann schlägt er auf einmal zurück. Das haben wir bei ihm in der Vergangenheit schon öfter gesehen. Also man darf nicht fahrlässig, nachlässig mit dem Typen umgehen. Der ist auch angeschlagen, noch gefährlich. Weil er halt auch so eine Kampfsau ist. Das ist ein Tier, der Typ. Ein absolutes Tier. Muss man genau schon so sehen.
Genau, so sieht's aus. Dementsprechend, ja, meine Prognose lautet, Tony Ferguson gewinnt in der 4. Runde durch TKO. Wie lautet deine Prognose zwecks Ende und Runde?
Ich wollte eigentlich auch in diese Richtung gehen, dass Tony Ferguson nach TKO gewinnt, Komischerweise habe ich immer so, da kommt mir so ein Geistesblitz, da habe ich so Bilder vor Augen. Und hier habe ich halt auch Bilder vor Augen, es wird eine harte Schlacht. Ich sehe irgendwie, dass beide bluten, aber ich sehe, dass nachher dann Tony Ferguson so stark Druck ausübt, dass er durch TKO gewinnt. Und ich denke auch, dass es nicht in den frühen Runden sein wird. Ich hätte eher gesagt, dritte Runde TKO für Tony Ferguson. Aber leider bin ich da fast der gleichen Meinung wie du. Ich tendiere dazu, dass Tony Ferguson gewinnt. Wie gesagt, ich bin Fan von beiden Kämpfern, aber in dem Falle würde ich mir auch wünschen, dass Tony Ferguson gewinnt, weil ich möchte halt immer noch den Kampf Ferguson gegen Khabib sehen. Ich finde, Tony Ferguson hat nach wie vor diesen Kampf absolut verdient. Und es wäre ein bisschen ein trauriges Ende der Geschichte, wenn er hier gegen Justin Gaethje verliert und es nicht mehr zu diesem Titelkampf für ihn kommen würde.
Genau. Hast du eigentlich alles perfekt formuliert. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Episode heute. Es hat wieder mal richtig Bock gemacht, über ein bevorstehendes UFC-Event zu sprechen. Es wurde echt mal wieder Zeit und vor allem Titelkämpfe und so weiter. Ist einfach geil. Ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall viel Spaß am Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr live auf The Zone. In Deutschland und Österreich, in der Schweiz schaut am besten mal auf ufc.tv, wo man UFC schauen kann, da die UFC auf der Zone nur in Deutschland und in Österreich läuft. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, ich danke euch fürs Zuhören. Matze, Schlusswort gehört wie immer dir.
Ja, ich bin auch mega gespannt und freue mich auf das Wochenende. Es sind vor allem drei Sachen, die mich interessieren. Mich interessiert zum einen natürlich, wie die Kämpfe ausgehen. Mich interessiert als zweites, wie die ganze Atmosphäre, wie die Veranstaltung sein wird. Wie wird die UFC diesen Event rüberbringen? Es wird ja was Besonderes, bisher Einmaliges sein. Und als drittes interessiert mich, da bin ich auch mal neugierig, ich hoffe, dass wir im Anschluss an den Event, dass wir Zahlen bekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie viele am Ende vor dem Fernseher sitzen und sich die Kämpfe anschauen. Ich denke, das ist mit Sicherheit mal eine ganz interessante Sache, nach so einer langen Abwesenheit von Topsport im Fernsehen, wie so ein Event ankommen wird, ob es da vielleicht einen neuen Rekord gibt bei den Verkaufszahlen im Pay-Per-View. Also die drei Sachen interessieren mich mega und ich kann es kaum abwarten. Ich freue mich riesig drauf und genauso freue ich mich dann darauf, wenn wir uns nach dem Event wieder sprechen und dann feststellen werden, dass wir beide mit all unseren Prognosen komplett Unrecht hatten.
Jawohl. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.